Gemeindeglieder mitwirken in einem Gottesdienst heute am zweiten Weihnachtsfeiertag, den wir als Stephanustag begehen, als Tag des Gedenkens derer, die um ihres Glaubens willen umgekommen sind, wird uns Herr Schenk und sein Sohn etwas musizieren. Er hat mich vorher noch darauf hingewiesen, sie spielen, wie sie zu Hause spielen. Sie seien keine Profis, sondern Amateure. Sie spielen jetzt zuerst einen Satz aus der Sonate F-Dur von Georg Friedrich Händel und dann nachher nach dem Glaubensbekenntnis den anderen Satz. Ist die Nacht da mir erschienen, Lied 32, die ersten drei Verse. Ich möchte Sie grüßen mit den Worten des Petrus. Lasst euch die Hitze, die euch widerfährt, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über dem Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit ist, ruht auf euch. Herr Jesus Christus, wir sind so empfindsam, wenn wir spüren, dass wir geschmäht werden um deines Namens willen. Und wenn wir spüren, dass dein Name in dieser Welt nicht ertragen wird. Und wenn wir hinaussehen, jetzt wo Christen um deines Namens willen leiden in der Welt, sind wir erschrocken. Wir haben Angst, ob wir das aushalten könnten, was als Leiden noch über uns kommen könnte und was andere Menschen aushalten müssen. Aber wir danken dir, dass du deinen Geist versprochen hast. Wir wollen jetzt nichts anderes tun, als dass wir unseren Blick auf dich richten. und dass wir fröhlich werden, dass du den Sieg schon errungen hast und dass dir niemand mehr das Reich wegreißen kann, dass dein das Reich ist, die Kraft und die Gewalt in alle Ewigkeit. Und so wollen wir auch heute dich bitten, Herr, rede jetzt zu uns, dass wir Hörer und Täter deines Wortes werden können. Und wir dürfen dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeder für sich dir sagen will. Herr, höre uns nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. In der Umschlagseite unseres Gesangbuches haben wir den neuen Text des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören nun den zweiten Satz der Händel-Sonate und dann werden uns zwei Leute aus dem Jugendkreis ein paar Gedanken zum Stephanustag lesen.
Dieser Tag erinnert an den ersten christlichen Märtyrer, den Diakon Stephanus. Es war sein Amt, in Jerusalem an Kranken und Armen den Dienst der Liebe zu tun. Daneben erzählte er bei seinem Dienst von den großen Taten Jesu. Das trug ihm immer mehr Hass und Feindschaft ein. Schließlich wurde er deswegen zu Tode gesteinigt. Gibt's das heute noch? Manche werden verwundert reagieren. Wo werden denn heute Christen benachteiligt oder gar verfolgt, nur weil sie von Jesus berichten? Wir leben doch in einer Zeit, in der überall die Würde des Menschen anerkannt wird. In aller Welt bekennen sich Menschen zur Toleranz, zur Duldsamkeit. Aber wenn wir auf die Tatsachen sehen, ergibt sich ein anderes Bild. Der kürzlich verstorbene Missionswissenschaftler Professor Weisdem schrieb: Wir halten gewöhnlich das dunkle Mittelalter für die schwärzeste Periode des Abendlandes. Geschichtliche Tatsache ist jedoch, dass in keiner Zeit der Kirchengeschichte so viele Menschen um ihres Glaubens willen leiden und sterben mussten, als in dem Zeitalter, wo die Gewissens- und Religionsfreiheit zu einem politischen Programm wurde. Kirchengeschichtler schätzen, dass in den letzten 60 Jahren mehr Christen um ihres Glaubens willen ums Leben gekommen sind, als in den 19 Jahrhunderten vorher. Wir haben sogar den Eindruck, dass sich die Leiden der Kirchen in unseren Tagen wieder steigern.
Ich möchte Ihnen einen Brief vorlesen. Er stammt von Christen, die viele tausend Kilometer weit von uns entfernt in unserem Kontinent wohnen. Sie haben dort keine Kirche. So kommen sie zu ihren Gottesdiensten in Wohnungen zusammen. Trotzdem werden sie dauernd angegriffen, schikaniert und verhöhnt. Einer der Älteren, der die Gemeinde zusammenhält, schreibt in dem Brief: Wollte Gott mir gnädig sein und mich noch einmal eingehen lassen in solch ein Haus, wo man die Glocken läuten und die Orgel spielen hört. Doch es wird wohl nicht mehr sein, es geschehe Gottes Willen. Es freut mich von Herzen, dass euch dieses Glück beschieden ist. Ihr könnt ein- und ausgehen, jedes Mal, wenn die Glocken rufen, ohne Furcht, aufrichtig vor Gott und den Menschen. Nicht so wie wir. Ich kann das Amt des Gemeindeleiters nicht mehr versehen. Meine Stimme ist schon zu leise. Seid alle herzlich gegrüßt mit dem Gruß der brüderlichen Liebe von unserer Gemeinde, mit dem Psalmwort: Herr, lass sie nicht über mich freuen, die mir zu Unrecht feind sind. Lass nicht mit den Augen spotten, die mich ohne Grund hassen. Denn sie reden nicht, was zum Frieden dient, und ersinnen falsche Anklage wider die Stillen im Lande. Sie sperren das Maul weit auf wider mich und sprechen: Da, da, wir haben es gesehen. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht, Herr, sei nicht ferne von mir.
Das war der Brief eines Deutschen aus Mittelasien, aus Kirgisistan, eines alten Gemeindeleiters. Wir wollen miteinander nun das Lied singen: Freuet euch, ihr Christen alle. 25, das ist ein Lied, das die Melodie hat von dem Andreas Hammerschmidt, dem Gymnasialdirektor von Zittau, auf dessen Grabstein steht: Du edler Schwan Zittaus, Orpheus. Und ein anderer Freund hat ihm dann gedichtet: O teurer Hammerschmied, du schmiedest teure Weisen, welch oft ein traurig Herz gar froh und feurig machen. Er hat hier eine Melodie uns gegeben, die in unserem Gesangbuch nur noch ein ähnliches hat im Lied Eins ist Not, ach Herr, dies eine. Es wechselt nämlich vom Sechsvierteltakt in den Vierteltakt. Und deshalb singen wir auch die, die es können. Sonst hätte ich gemeint, es spielt nur die Orgel, aber wir können sicher auch singen dieses Halleluja im Sechsvierteltakt, am ersten Vers vorweg und nach dem dritten Vers noch einmal dieses Halleluja, also im zweiten Vers nicht. 25 Vers 1 bis 3 und vor dem ersten Vers und nach dem letzten dritten Vers das Halleluja dann nochmal.
Thank you.
auch mit gefreut, dass sie das singen können. Er hat es nie für die Gemeinde komponiert gehabt, diese schwierig zu singende, durch drei Tonarten durchmodellierte Weise, sondern für ein Krippenspiel, für den Chor. Aber das ist schön, dass wir das singen konnten, dieses Preis den Herrn, gerade wo wir heute dieses Thema des Leidens haben. Ich habe diesen Text, weil ich die Rundfunkfeier heute Morgen im Südwestfunk hatte. Und so möchte ich auch diesen Text hier nehmen aus Offenbarung 12, Vers 1 bis 6. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Das ist eine dieser Visionen der Offenbarung, die Johannes da hat. Ein strahlend helles Bild, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, das kann man gar nicht beschreiben, in die Sonne kann man ja gar nicht blicken. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Das ist das Zeichen der riesigen Macht. Und auf seinen Häuptern 7 Kronen, 7 Herrschaften. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Also dieser rote Drache hat sogar Macht bis in die Überwelt hinein und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräse. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Völker sollte weiden mit eisernem Stab. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Thron, und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie daselbst ernährt würde, 1260 Tage. Herr, erklär du uns dieses Bild. Amen. Liebe Gemeinde, die Weihnachtsbotschaft wird missverstanden. Es reden jetzt viele davon, Friede auf Erden. Die Weihnachtsbotschaft ist nicht der Meinung, dass auf dieser Erde Friede sei. Lesen Sie doch das einmal nach. Kaum war Jesus geboren, da hat der König Herodes seine Truppen aufmarschieren lassen und hat 2 Jahrgänge Kinder in Bethlehem, Kinder, Säuglinge, brutal ermorden lassen. In dieser Wirklichkeit geschieht die Geburt Jesu von Bethlehem. Nirgendwo wird in der Bibel behauptet, es sei Frieden. Die Bibel ist viel nüchterner und viel härter. Es wird in dieser Welt kein Friede sein bis zur Wiederkunft Jesu. Auch wenn wir Weihnachten feiern. Ja, wo ist dann Friede? Und gilt das mit dem Frieden nicht? Doch, der einzige Frieden in dieser Welt ist er selbst. Er ist unser Friede. Nicht es ist Friede, er ist unser Friede. Wenn er ruft, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann ist das Weihnachtsbotschaft. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und deshalb zeichnet uns Johannes auch dieses Bild, das er dort gesehen hat. Er, der Märtyrer, der um seines Glaubens willen nach Patmos verbannt war. Dieses Bild in der Zukunft, schau, was auf die Gemeinde Jesu zukommt. Und ich möchte nur 2 Gedanken daraus herausnehmen. Einmal, dem Kommen Jesu wird widersprochen werden. Es ist ein wahrhaft apokalyptisches, endzeitliches Bild, dieser Drache mit seinen 7 Häupter, 7 Köpfe, 10 Hörner, Zeichen der Macht, und seine auf jedem Kopf wieder eine Krone, ein Zeichen seiner Herrschaft, und diese Frau mit der Sonne bekleidet, ein ungeheures Bild, das man eigentlich nicht richtig beschreiben kann. Wer ist denn diese Frau mit der Sonne bekleidet? Unsere katholischen Brüder sehen in dieser Frau, die Maria, die Mutter Jesu, ich kann diese Auslegung nicht teilen. Denn etwas ganz anderes ist hier beschrieben. Dieses Bild der Frau ist neutestamentlich und hier sind sich die Bibelausleger im ganzen evangelischen Raum einig, ist nicht die Maria, sondern die Gemeinde. Jesus wird aus der alttestamentlichen Gemeinde herausgeboren oder noch einmal anders gesprochen. Die Leiden, die über die Gemeinde kommen, die schweren Zeiten, die Anfeindungen, der Druck, der auf der Gemeinde lastet, der gebiert aus der Gemeinde immer wieder heraus den gegenwärtigen erhöhten Christus. Es kommt zu einer immer neuen Geburt Christi, ein ganz interessantes Bild, das Johannes hier malt und zeichnet. Er beschreibt nicht nur die Vorgänge von Bethlehem, dieses Kindlein, das geboren wird, sondern es vollzieht sich fortwährend in dem Wirken der Gemeinde Jesu, dass dort Menschen sind, die plötzlich Christus begegnen. Man vermutet das gar nicht, wenn Sie heute Morgen in so eine Kirche treten. Was ist denn da schon Besonderes? Und plötzlich geschieht es, dass aus der Gemeinde heraus Christus geboren wird. Und dieser Christus wird sofort von diesem Drachen bekämpft. Wer ist denn dieser rote Drache? Es wäre ja einfach, wir würden sagen, das ist eben das Rote weltweit. Und ich glaube, dass dieser Drache auch die schwarze Farbe tragen kann und alle Farben anziehen kann, so wie er es durch die Welt hindurch tut. Das ist die Macht des Bösen schlechthin. Wir machen ja manchmal, als sei das Böse nur bei uns ein Fehler, eine kleine verzeihliche Sache, etwas, was man korrigieren kann. Irren ist menschlich, das ist eben das Böse bei mir, ich bin nicht vollkommen. An mir haftet noch so etwas, dass ich eben doch noch ein bisschen tappig bin. Oder man macht aus dem Bösen etwas, wie wenn das vom Kobold wäre oder vom Schicksal oder von irgendeinem lustigen Teufel. Jesus hat der Macht des Bösen die Tarnung weggerissen. Und seitdem Jesus damals in der Versuchungsgeschichte dem Teufel gegenüberstand und gezeigt hat, dass es in der Welt zwischen Licht und Finsternis eine Scheidung gibt. So wie wir es am Anfang gesungen haben in diesem Lied, dies ist die Nacht, da mir erschienen, wo das Licht in der Nacht plötzlich hervorbricht. So wie es die ersten Christen fröhlich bekannt haben, Jesus hat mich errettet aus der Macht, aus dem Machtbezirk der Finsternis und hat mich ins Reich seines lieben Sohnes hineinversetzt. Seitdem tobt diese Macht des Bösen, dieser Drache und möchte Christus wieder wegreißen. Überall, wo heute Christus Gestalt gewinnt, ist dieser Drache lebendig und möchte die Freude des Glaubens herausreißen. Das haben Sie schon erlebt, dass dann das anfängt, dieses Bombardement. Bist denn du wirklich so sicher? Bist du nicht einer Täuschung aufgelegen? Kannst du denn wirklich das glauben, Christus gehöre dir? Willst du denn mit deinem Leben das so fest glauben? Sieh doch an deine Schuld, sieh doch an, was du für ein kümmerlicher Mensch bist. Und er hat nur dieses eine Ziel, dieser Drache, diese Macht des Bösen, mir diesen Frieden zu rauben, den mir das Evangelium Jesu zugesprochen hat. Auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräse. Die Freude des Glaubens und die Gewissheit des Glaubens soll genommen werden. Die Gemeinde steht deshalb unter der Anfeindung des Drachen, des Bösen, weil dieser Drache nur diesen einen Punkt treffen will. Und dann holt Gott dieses Kind, diesen Christus zu sich an seinen Thron. Und das ist ein Trost für die Gemeinde, dass niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Die Glaubensgewissheit kann niemand genommen werden. Das Böse kann dir das nicht mehr streitig machen, was Jesus dir geschenkt hat. Er ist beim Vater erhöht, der Sieg ist da. Aber die Gemeinde spürt noch die ganzen Auswirkungen dieses Drachen. Und sie wird in die Wüste getrieben und auch dort steht sie unter dem Schutz Gottes. Sie wird bis zur Wiederkunft Jesu eine verfolgte und leidende Gemeinde sein, die doch nicht überwunden werden kann, weil die Pforte der Hölle sie nicht überwältigen können. Darf ich noch einmal an dieses Bild des Johannes anknüpfen, wenn er sagt, dieser Drache, der kann sogar den dritten Teil der Sterne vom Himmel herunterreißen. Dann möchte er sagen, diese Macht des Bösen verfügt sogar in der überirdischen, übersinnlichen Welt über eine solche Macht, dass sogar die Weltgeschichte davon gezeichnet sein wird. Aber lasst euch doch nicht ängstigen, sondern freut euch, dass Gott seinen Christus zu sich holt und er geborgen ist. Und die Gemeinde ist dort geborgen, wo Christus geborgen ist. Noch ein zweites, was ich dazu sagen will. Das erste war, dem Kommen Jesu wird widersprochen. Das ist eine wichtige Sache, dass wir den Stephanustag gerade in den Weihnachtstagen begehen. Jesu Kommen wird widersprochen. So war schon bei der Geburt in Bethlehem. Unser Auftrag, das ist der zweite Punkt. Die Gemeinde, das ist dieses Bild dieses Weibes mit der Sonne begleitet, die Schönheit der kümmerlichen Gemeinde Jesu, man kann sie ja manchmal grün und blau ärgern, wie kümmerlich die Kirche ist und die Gemeinde Gottes in dieser Welt und wie schwierig die Christen sind und wie sie dort spalten sind in so vielen Konfessionen. Und dann malt Johannes dieses Bild, dieses wunderschöne Bild einer Gemeinde, die mit der Sonne begleitet ist, die Licht gibt in dieser dunklen Welt, weil Gott ihr dieses Licht schenkt. Und diese Gemeinde darf immer wieder Christus freisetzen, immer wieder Christus gebären, dass in ihrer Mitte dieses Wunder geschieht, dass da ein paar junge Leute sich versammeln und miteinander Bibel lesen. Und auf einmal geschieht das, dass Christus Menschen erscheint. Und das ist der Dienst, den die Gemeinde Jesu in dieser Welt tun darf und tun muss, ihr entscheidender Dienst. Mir ist das immer eindrucksvoll, wie etwa die russische Kirche ja einen großen Dienst tat, als sie sich vom Zaren einspannen ließ in den Öffentlichkeitsauftrag und damals Universitäten gründete, die Wissenschaft befruchtete, die Schulen aufbaute. Jeder Pope in einem Dorf war ja gleichzeitig der Repräsentant des Staates. Die Kirche hat ihre besten Leute freigestellt für den bürokratischen Dienst der Staatsverwaltung. Das war ein Öffentlichkeitsauftrag, den diese Kirche wahrnahm. Das wird ja heute gar nicht mehr erkannt, wo man das nur unter dem Gesichtspunkt sieht, als ob die Kirche Macht angestrebt hätte, als Kirche und Staat, Thron und Altar sich verbündeten. Das war ja ganz anders. Aber dann kam die Revolution 1917 und dann bekam die Kirche diesen Fußtritt. Und sie wurde in die Wüste gejagt, so wie es hier dasteht. Und sicher hat die Kirche Russlands lange Zeit auch die orthodoxe Kirche gebraucht, bis sie sich von diesem Tritt erholt hat. Es war ja alles aus der Hand genommen, der Öffentlichkeitsauftrag, die Bildung, die Schulen, die Verbindung zum Staat, die Macht war ihr genommen. Dann hören wir, wie in dieser Kirche, auch in der orthodoxen Kirche, überall das jetzt aufbricht, diese kleinen Bibelkreise, diese Erweckung der Gemeinde, wo plötzlich die Christen merken, wir haben einen Auftrag, wir haben diese Verheißung, dass wir der Welt Christus bringen dürfen, unter seinem Wort. Und plötzlich ist die Kirche und die Gemeinde Jesu das wieder, was vorher ganz verdeckt war, nämlich Gemeinde Gottes. Ich möchte nicht behaupten, dass etwa bei uns, wo wir so viele Möglichkeiten des Dienstes in der Welt haben und so viel Freiheit, das nicht da sei. Aber oft ist es verdeckt, dass der entscheidende Auftrag einer Gemeinde das ist, dass sie Christus freisetzt, dass sie Jesus verkündigt und dass sie dieses Zeugnis hat. Und es geschieht auch in unseren Tagen. Überall, wo die Gemeinde Jesu durchs Leiden geht, ob das, wie wir es jetzt hören, im Tschad ist oder ob das im gesamten kommunistischen Machtbereich ist oder auch bei uns, wo Christen Widerstand aushalten müssen. Es werden Leute da sitzen, die das schon in der eigenen Familie spüren. wie das nicht ertragen wird, dass heute Leute unter uns sind, die heute Morgen schon einen Wortwechsel gehabt haben, weil sie zum Gottesdienst gingen. Andere sagt, reicht das denn wirklich noch nicht? Das ist unser Auftrag, dass wir Christus freisetzen, dass wir sein Wort verkünden und von ihm reden. Die Gemeinde hat das Größte, das Wort von Jesus und von seinem Sieg. Die Gemeinde ist bewahrt unter der schützenden Hand Gottes. Und so sollte dieser Stephanustag nicht ein Tag sein, wo wir dran denken, ach, das ist schwer, dass Christen so Schweres durchmachen müssen, sondern wo wir uns freuen, dass auch in Zeiten des Leidens und der Verfolgung der Gemeinde dieses Wort zum Leuchten kommt, dass sie sagt, dass die Reiche Christus gehören und er die Macht und die Gewalt hat und dass sie gerade dieses Zeugnis auch erprobt und beweist unter dem Widerspruch und dem Widerstand der Welt, dass sie dieses Wort weitersagen darf. Wenn wir nur treue Zeugen werden, wie Stephanus ein treuer Zeuge seines Herrn war. Amen. Und nun wollen wir vom Terstegenlied, Weihnachtslied, jauchzet ihr Himmel, frohlockert ihr Engel in Chören. 33, die beiden letzten Verse singen, 7 und 7a. 33, 7 und 7a. Herr Jesus Christus, wir haben so volle und gefüllte Tage jetzt erlebt in unserem häuslichen Feiern und genießen all das Viele, auch das Äußere, was du uns in diesen Tagen schenkst. Aber du selber bist den Weg der Niedrigkeit und der Armut gegangen. Du hast so viel Widerspruch und Hass erfahren. Herr, bewahre uns davor, dass wir in unseren Tagen die Grenze nicht verwischen, dass wir nicht um des Wohlergehens oder um eines äußeren Vorteils willen dich verraten und dich verleugnen. Du bist den Weg der Armut und der Niedrigkeit gegangen, weil du den Kampf gegen das Böse, gegen die ganze Macht der Finsternis auf dich genommen hast. Du hast, was wir nicht haben, Macht, das Böse zu überwinden. Und du kannst auch uns ganz heil machen. Du kannst auch aus unserem Leben all die Spuren tilgen, die der Feind immer wieder hat schlagen können bei uns. Und so wollen wir dich auch jetzt für deine ganze weltweite Gemeinde bitten, wo sie im Widerspruch leben muss und wo sie Feindschaft ertragen muss, um deines Namens willen. Wir wollen nicht um gute Tage bitten für unsere Brüder und Schwestern, sondern dass sie dein Wort reinbehalten und weitersagen und dass sie von deinem Sieg reden, ohne Furcht, Du kannst sie jetzt besuchen und aufrichten. Du weißt, wo sie sich heute versammeln, wo sie einsam und verzagt sind. Du kennst sie auch, wo sie verhaftet leben. Aber lass ihren Mund nicht stumm werden, sondern lass sie auch im Leiden fröhlich Zeugnis ablegen von dir. Und du kannst sie so stark machen, dass sie das Böse mit Gutem überwinden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir vom Lied 28 den 9. Vers singen. 28, Vers 9. Unser Opfer heute noch einmal für den Dienst der beiden Ärzte nehmen. In 4 Tagen wird Dr. Kilgus nun nach Bangladesch ausreisen. Das wollen wir nur zur Fürbitte mittragen und doch Gott bitten, dass er die Tür dort aufmacht, wo er seinen Ruf hinhört, nach Pakistan, dass die Sache mit dem Visum sie doch noch regeln lässt. Dr. Pflüger wird jetzt am Jahresende seine zusätzliche Ausbildung in Essen abbrechen und wird dann eine Zusatzausbildung für die Arbeit in Afrika noch machen, einen zusätzlichen ärztlichen Kurs und dann Mitte des Jahres ausreisen. Unser Opfer soll dann für die ärztliche Ausrüstung sein. Er hat ja einen Teil von unserem Herrn Professor Pfleitrer von dieser Ausrüstung übernehmen dürfen und so kam auch der Kontakt mit ihm zustande. Und das alles, was noch fehlt, wollen wir dazu tun zu einem praktischen Dienst. Es ist ihm ja so wichtig, dass er nicht nur ein Arzt ist, der körperliche Krankheiten heilt, sondern es ist ihm mit seinem ganzen Leben wichtig, wenn er dort nach Tansania geht, als Christ hinauszugehen und diesen Dienst der Liebe zu tun. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.